Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Björn Frommer. Er ist Co-Founder von Jun. Hallo Björn.
Hi Patrick. Hallo.
Schön, dass du da bist. Jun ist ja jetzt schon eine ganze Weile am Markt, auch bekannt am Markt. Ja, also wer es jetzt nicht kennt, Jun ist eine Software, da wirst du ja gleich drüber sprechen, für Anwälte und Rechtsabteilungen. Ich glaube, 5 Jahre seid ihr jetzt schon dabei. Ihr habt aber ja schon immer was mit Technologie gemacht oder beziehungsweise lange davor. Erzähl doch mal ein bisschen, wo kam das denn so her und seit wann beschäftigt ihr euch damit?
Also kurz gesagt, der Drang, sich mit Technologie zu beschäftigen, ist eigentlich aus der Krise, aus dem Scheitern heraus geboren. Denn ich glaube, wir mussten vor vielen Jahren, vor 20 Jahren mal einmal richtig scheitern, damals noch im Rahmen der rein anwaltlichen Karriere, um zu erkennen, auf herkömmlichem Faden werden wir das Ganze nicht nach Hause tragen können. Also das anwaltliche Hochreck hat uns kein Problem bereitet, aber ich würde mal sagen, das Operationsnetz gab es nicht. Und das ist uns damals schmerzlich aufgefallen. Und nach einem Weg der Orientierung, den es wirklich gab, mit allen möglichen Versuchen, die wir gestartet haben, haben wir uns schon zu Kanzleizeiten entschieden, auf Tech zu setzen und eine eigene Abteilung aufgebaut etc. und uns sehr, sehr, sehr früh mit Effizienzgewinn in der juristischen Arbeit auseinandergesetzt, ganz intensiv. Das ist eigentlich also, kurz gesprochen, die Vorgeschichte.
Ja, das heißt also, 5 Jahre gibt es Jun, das stimmt, oder?
Und das stimmt.
Davor sind das schon einige Jahre gewesen, wo ihr da gedanklich und auch rein technisch tätig wart in der Kanzlei von dir, oder?
Es ist so, ja? Und Jun ist komplett auf einer grünen Wiese entstanden, aber die, sagen wir mal, die Lernerfahrung, die man braucht, die konnten wir zum Glück viele, viele Jahre davor sammeln, haben sehr früh erkannt, nicht nur aufgrund der eigenen Bedürfnisse, was benötigt der Markt, sondern haben wir auch uns ausprobieren können. Und das ist natürlich ganz hilfreich. Also sind wir relativ schnell auch mit einem Produkt durchgestartet und haben jetzt nicht viele Jahre gebraucht für eine Findungsphase als Startup.
Das heißt also, das bedeutet ja auch, dass das, was es damals am Markt gab, wo ihr noch nicht Jun hattet, sondern eben in der Kanzleizeit, da war nichts dabei, wo du und ihr irgendwie mit zufrieden wart, ne? Wenn ich das so richtig verstehe, oder?
Also du würdest jetzt mich quälen müssen und ich würde dir keinen Namen nennen, aber wir haben so ziemlich alles, was es am Markt gab, ausprobiert und sind eigentlich mit allem gescheitert. Das muss ich wirklich so sagen. Es hat nichts funktioniert. Und wir waren derart verzweifelt, dass wir es dann mit einem Outsourcing versucht haben und meinten, dann müssen es halt Dritte diesen Teil der Wertschöpfung übernehmen. Und wir als Anwälte gehen dann wieder rein, wenn das Hochrecht gefragt ist. Auch das hat nicht funktioniert. Und dann gab es die ganz klare Entscheidung, wir wollen selbst in die Produktion von Software gehen. Und das ist uns dann gelungen. Wir haben viele Jahre für eigene Zwecke produziert. Das war aber eben eher so der Maßanzug, den man sich dann baut. Und dann kamen wirklich so Fragen aus dem Off, warum könnt ihr denn nicht für andere? Warum lizenziert ihr denn nicht? Das sind doch nur wirklich Produkte, die der Markt benötigt. Naja, und dann bereitet man so einen Gang vor. Das dauert dann auch nochmal 1-2 Jahre. Auch der gedankliche Absprung dauert. Und 2020 sind wir dann im schönsten aller Jahre, genau. Nachdem Corona sich gemeldet hat, haben wir gegründet. Ja.
Genau, und Corona war ja auch, wie jeder weiß, ein Booster für die Digitalisierung. Also speziell in der Anwaltschaft, würde ich sogar sagen, die ja immer hinterher hinkte, eigentlich hinter vielen anderen Branchen in der Digitalisierung. Und das konntet ihr da dann sicherlich auch nutzen. Ne? Dann.
Also Corona war, glaube ich, wenn ich das verkürzt darstellen dürfte, vor allen Dingen ein Teams- und Co-Booster, weil alle gemerkt haben, das geht. Und das ist auch übrigens, die Anekdote finde ich immer wieder lustig, wenn wir heute über Compliance und Datenschutz sprechen. Ja. Ich habe während der Corona-Jahre keinen Mensch gefragt, ob Plattformlösungen, die du einsetzt, Kommunikationsplattformen amerikanischen Ursprungs sind und was das eigentlich bedeutet. Ja. Und heute muss man eigentlich nur dem Kunden erzählen, dass man irgendwas mit Daten macht und es geht so, sagen wir mal, die ganz klassische Litanei und Nachfrage los. Und ich will, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber manchmal wird das Thema Datenschutz zu früh platziert, bevor ich mich eigentlich erstmal damit beschäftige, was ich bewegen will. Also während Corona war das kein Thema, später wurde es dann wieder eins, aber der Hauptbooster, würde ich dir vielleicht widersprechen, der war dann tatsächlich, sagen wir mal, eher die Geburtsstunde von ChatGPT, als der Markt dann endgültig wachgeküsst wurde.
Klar, durch KI, das ist natürlich der große Game Changer gewesen der letzten paar Jahre. Deswegen, wenn du jetzt sagst, euch gibt es 5 Jahre und davor gab es keine Lösung, die euch gefallen hat, in diesen 5 Jahren hat sich viel getan. Also definitiv, gefühlt kommen ständig neue Lösungen auf den Markt, ja. Manche sind manchmal immer nur so ein ChatGPT-Wrapper, ja. Das heißt also, man macht da irgendwie was und am Ende ist es aber eigentlich nur ein Marketing-Ding. Und
Genau.
bei euch ist es ja eine ganz andere Aufwand, der dahinter steckt, ja. Es ist ja auch so, dass June immer im Kontext, also so habe ich das jedenfalls erfunden, von größeren Enterprise-Lösungen gesehen wird, ja. Ist das so in der Wahrnehmung oder wie ist es wirklich?
Also dein Eindruck ist vollkommen richtig. Ich glaube, das ist auch historisch zu erklären. Das, was wir als Anwälte früher gemacht haben, war, uns mit Industriestandards in einem juristischen Sinne zu beschäftigen. Und daraus abgeleitet ist auch eine Idee entstanden, eine Plattformlösung, eine wirklich holistische Lösung zu bauen, die sich von Stunde null an auch an Industriestandards orientiert. Das geht beim Thema Sicherheit und Datenschutz los und geht aber so weit, dass wir eben nicht eine Lösung für irgendeine Klein-Klein-Thematik entwickeln wollten und auch nicht, auch das ist gar nicht bös gemeint, für Kleinstkanzleien mit unterschiedlichsten Kleinstbedürfnissen, sondern wir haben versucht, das eher so das große Bild zu sehen, dass vor allen Dingen in großen Unternehmungen, deren Rechtsabteilungen und auch in größeren beratenden Einheiten eine Rolle spielt. Und darauf ausgerichtet haben wir schon entwickelt und sind wirklich sehr, sehr froh, dass die Plattform gerade im Enterprise-Bereich sich großer Beliebtheit erfreut. Ich denke, das liegt damit zusammen, dass wir diese Professionalität, die du in diesen Bereichen brauchst, schlichtweg auch technisch widerspiegeln. Also das spürst du als Nutzer, du spürst es an der Bandbreite der Möglichkeiten und deshalb setzen wir uns auch ganz gut in Ausschreibungen durch, weil man offensichtlich merkt, da ist June tatsächlich gekommen, um zu bleiben, sage ich jetzt mal.
Ja, das heißt also, wenn man das mal auf den Punkt bringt, es gibt ja so ein bisschen die Einteilung von Rechtsabteilungen, ist eine Geschichte, verschiedene Größen, ja, okay, aber die Rechtsabteilung. Und dann hast du bei Kanzleien ja immer so 3 Welten, würde ich mal sagen. Also so die Top-Kanzleien, ja, die größten Kanzleien weltweit sind sie ja dann meistens auch am Markt. Dann gibt es so diesen Mittelstand, will ich es mal nennen, Boutiquen mit, weiß ich nicht, 20, 30 Anwälten oder sowas, ja. Und dann gibt es natürlich darunter dann irgendwo den Kleinstanwalt, den Einzelanwalt. Das heißt, June bietet für alle diese 4 Gruppen, 3 Anwaltsgruppen und die Unternehmensabteilungen für alle was, oder wie ist das?
Also wir pflegen eigentlich einen komplett anderen Marktangang. Ich will das jetzt gar nicht zu kompliziert machen, aber wir haben uns, als wir gestartet sind, eine Sache überlegt. Wir haben uns überlegt, ob diese ganzen Aufteilungen einen Sinn ergeben. Also erstens die Frage nach Jurisdiktion, die Frage nach Rechtsgebiet, die Frage nach, bin ich Teil einer rechtsberatenden Einheit, also Kanzlei, oder bin ich Teil einer Einheit, einer Rechtsabteilung und muss mich dort als Dienstleister um mein Unternehmen kümmern? Diese Unterscheidung macht für uns, möchte ich fast sagen, wenig Sinn, weil wir versuchen, Jura an dieser Stelle anders zu denken. Wir versuchen, prozess- und datengetrieben zu arbeiten und merken ganz schnell, dass wenn wir uns mit den Prozessen und auch den Daten all dieser unterschiedlichsten Protagonisten auseinandersetzen, dass die Bedürfnisse eigentlich exakt dieselben sind. Also im Endeffekt spielen wir ja alle doch nur Ping-Pong. Und zwar mal schneller, mal langsamer, aber es ist immer noch eine Art Schriftwechsel, die uns irgendwie im täglichen Doing bestimmt. Wir
Richtig.
füllen diesen Schriftwechsel mit Wissen an. Wir suchen dann wiederum verloren gegangenes Wissen. Mittlerweile kommen viele mögliche KI-Möglichkeiten noch dazu. Aber sagen wir mal, die Grundprozesse sind ähnlich. Und um die Frage trotzdem ein bisschen präziser zu beantworten, die
Ja.
kleine Kanzlei, die zu uns kommen sollte und sagen würde, wir haben jetzt irgendwie 20 Jahre mit der Rechtsanwaltssoftware XY gearbeitet und jetzt wollen wir irgendwie ein modernes Cloud-System, dann sagen wir ganz klar, das sind wir nicht, weil wir lösen nicht deine heutige in deiner kleineren Einheit für alles zuständige Kanzleisoftware ab. Weil das ist auch sicherlich ein philosophischer Punkt. Wir persönlich glauben, dass es diese eierlegenden Wollmilchsäue im Bereich der Software in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Denn wer sich mit Cloud-Technologie ein bisschen beschäftigt, der merkt, das merkt man auch ganz schnell, wenn man sich so Produkte, die man ursprünglich noch on-prem genutzt hat und man nutzt sie jetzt in der Cloud, sei es ein Outlook oder irgendwas anderes, die Produkte haben nicht nur ein anderes Look and Feel, sie haben auch oft ein paar Beschneidungen, die nötig sind, um in der Cloud überhaupt souverän arbeiten zu können. Und deshalb zu sagen, Ich nehme einfach eine Software, die, keine Ahnung, so vom geistigen Ansatz her 40 Jahre gut funktioniert hat mit all der Fülle an Möglichkeiten und die ziehe ich in die Cloud. Das wird man nicht finden. Damit würde man wahrscheinlich auch mit solchen Transformationsprojekten scheitern, weil man Software heute anders denken muss. Und deshalb sagen wir einem jungen Kollegen, das sind dann nämlich eher die Jüngeren, die vielleicht in die Cloud dann wechseln wollen, dem würden wir eher sagen, es ist von deinem Use Case abhängig. Und wenn dein Use Case geeignet ist, eine Lösung wie die June zu haben, dann gibt es überhaupt keinen Unterschied, ob du eine Einmannkanzlei bist oder eine Wirtschaftskanzlei mit 500 Anwälten oder eine Großkanzlei mit 1000 weltweit. Diese Unterschiede gibt es dann nicht mehr. Und das würden wir ohnehin jedem Nutzer empfehlen, die Anschaffung von Software weniger dahingehend auszurichten, was hatte ich bisher und jetzt möchte ich einfach nur aus dem Golf 5 den Golf 6 machen, um mal in so einer Logik zu bleiben, sondern sich eher zu fragen, was ist eigentlich für mich die beste Art der Fortbewegung in diesen neuen Zeiten? Denn Software hat sich tatsächlich auch strukturell massiv verändert. Man kann also ein Produkt, das 20 Jahre gut war, nicht mehr unbedingt in das heutige Verständnis von Produkt ziehen und sagen, jetzt hätte ich es gerne nur ein bisschen moderner, mit ein bisschen lila Farben und so ein bisschen KI-Touch. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht funktionieren.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich habe ja vorhin erwähnt, dass man natürlich, weil du sagst ja, 5 Jahre seid ihr alt, in der Zeit hat sich viel getan, gefühlterweise sogar eher noch mehr vielleicht in den letzten 2 Jahren als in den 3 davor sogar, also es ist wirklich fast schon exponentiell, es gibt ja, wie viele wissen, da einige Käufe mittlerweile auch, Übernahmen, wie auch immer, also da ist viel investiert worden auch, das war früher auch anders, ne, und vielleicht kannst du das trotzdem noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt die Namen nennen, aber wie grenzt ihr euch denn von Anbietern, die sowas Ähnliches machen? Wie grenzt ihr euch da ab? Wo ist da so ein bisschen der Schwerpunkt? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt auch, es passt nicht für alle Use Cases. Also ist das eine Abgrenzung, dass man sagt, wir machen jetzt hier nicht die allgemeine Software, sondern wir haben etwas mit KI auf jeden Fall für gewisse Use Cases? Oder wie sind da so die Abgrenzungen zu den anderen Anbietern?
Also um eine Abgrenzung zu bringen in einem positiven Sinne, warum entscheidet man sich für June? Für June entscheidet man sich, weil man, sagen wir mal, in der Gruppe der Case-Management-Lösungen nach Angeboten sucht, die cloud-basiert sind, die sehr holistisch vom Ansatz sind, aber vor allen Dingen einen Schwerpunkt auf das Thema Daten und Automation richten. Das heißt, jemand, der sich in dieser Welt nach vorn bewegt und in der Regel mit größeren Projekten zu tun hat, also nicht der eine individuelle Jura-Case, dazu kann ich auch gleich was sagen, sondern der wirklich gefordert ist mit juristischem Großprojektgeschäft, ganz oft auch noch grenzüberschreitend, damit meine ich nicht die Landesgrenze, sondern das kann meinetwegen die andere Niederlassung derselben Kanzlei sein, das kann aber auch eben der Mandant sein oder eine andere Kanzlei. Wer mit diesen Fragestellungen des neuen Arbeitens konfrontiert ist, denn die Arbeitswelt hat sich an dieser Stelle wirklich massiv verändert, der kommt deshalb zu June, weil wir diesen Ansatz bieten, die gesamte Prozesskette, also die gesamte juristische Wertschöpfungskette, wenn man so will, erstmal mit Daten zu unterfüttern. Das heißt, ich habe das letztens in einem Vortrag verwendet, das Bild, wir versuchen eigentlich, wenn die Kommunikation ein Baum wäre, dann schütteln wir ununterbrochen dran, in dem Sinne, dass so viele Daten wie nur möglich runterfallen und aufgelesen werden können. Das heißt, die Hoheit über die Daten ist nicht nur für den Kunden, sondern eben auch für die Plattform ganz wichtig, weil wir sehr, sehr viele Prozesse automatisiert anstoßen. Und das kannst du eben nicht, indem ein Mensch die Verantwortung trägt, sondern indem zum Beispiel ein automatisierter Workflow getriggert wird, an einem ganz bestimmten Datenpunkt rechts oder links rum abzubiegen. Und das funktioniert, wenn du eine Plattformlogik von vornherein so aufsetzt, dass du eben gar nicht gedanklich aus der Welt kommst, ich bin eine Anwaltssoftware oder eine Rechtsabteilungssoftware und ich habe so ein Modul Verträge und dann habe ich noch ein anderes Modul, sondern wenn der Grundsatz der Plattform darauf ausgerichtet ist, prozess- und dateneffizient zu arbeiten. Und ich würde mal sagen, das ist der Grundunterschied, warum ich mich dafür entscheide und wo man uns auch am besten abgrenzen kann, von zum Beispiel, du hast es schon gesagt, einem GPT-Wrapper. Der kommt eher, und ich verwende den Begriff übrigens gar nicht despektierlich, weil ich glaube, jeder braucht einen GPT-Wrapper, den ein oder
vielleicht,
anderen.
Vielleicht, Björn, vielleicht, weil viele Leute, die uns zuhören, können vielleicht damit doch gar nicht so viel anfangen. Ich habe es selber vorhin erwähnt, sag doch noch mal kurz erklärt, was denn ein GPT-Wrapper, was ja auch so cool klingt, was das denn ist, was daran vielleicht auch nicht so toll ist oder vielleicht gut oder schlecht ist, dass du das mal ein bisschen erklärst für Leute, die keine Ahnung von Technik haben. Wir haben ja sehr viele, die da jetzt zuhören,
Also wenn du ausgehst davon, also ich gehe jetzt mal davon aus, das Large Language Model verstehen wir jetzt alle schon und das noch
Ja.
einfachere Bild ist, arbeitest du auch mit ChatGPT? Ja klar, ich arbeite auch
Genau.
mit ChatGPT. Und dann fragt man sehr gern weiter, du nutzt es wahrscheinlich privat auch auf dem Handy, ja, mache ich. Und dann kann man, würde man jetzt weiter fragen, wie nutzt du es denn im beruflichen Umfeld? Dann wäre die ehrliche Antwort bei vielen genauso. Und bei anderen
Ja.
wäre es die, ich nutze natürlich irgendeine Version, entweder verschiedene LLMs oder eines einzigen LLMs, das eingekleidet in einem Format ist, das umhüllt ist von einer Lösung, die mir zum Beispiel den datenschutzgerechten Gebrauch innerhalb der EU ermöglicht. Das ist auch nicht nur der einzige Nutzen, ist datenschutzgerecht aufzubereiten, sondern
Ja.
weiterer Nutzen ist zum Beispiel vorgefertigte Prompts schon mit anzubieten, eine Chatbot-Funktion so auszubauen, dass sie vielleicht für den Juristen an der Stelle noch geschmeidiger ist, mit dem ein oder anderen Lehrwerk oder Verlagsprogramm zu verbinden. Da biegen wir jetzt ein bisschen in Richtung Backlog-Store ab, wo ich vielleicht den Begriff des Wrappers gar nicht mehr verwenden würde. Aber der Wrapper ist im Grunde genommen das ChatGPT für Anwälte mit unterschiedlichsten Bezeichnungen und einer unterschiedlichen Bandbreite an Möglichkeiten. Dort gibt es große Unterschiede. Und ich würde jeden auch nur ermutigen, es muss auch nicht einer übrigens der immer bekannten und immer wieder zitierten Namen sein. Es gibt unglaublich viele Anbieter in diesem Bereich, auch kleine,
Ja.
recht unbekannte Anbieter. Das kann man jedem nur empfehlen, denn, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wenn ich mich so klassischerweise in meine juristische Arbeit am Schreibtisch gedanklich zurückziehe. Da sitze ich jetzt so ganz alleine und muss irgendwas vor mich hinarbeiten. Das ist der Bereich, wo eigentlich jeder von uns, glaube ich, diese Art von Assistent sehr, sehr gut gebrauchen kann und dort entweder heimlich sowieso schon sein ChatGPT oder ähnliches nutzt. Und dann sollte er es natürlich auch gleich in Form eines besser geeigneten Produktes machen. Das ist, wenn man es mal sehr plakativ ausdrücken würde, so ein bisschen die Individual-KI, die wir alle in irgendeiner Form nutzen werden. Ob das übrigens in 2, 3 Jahren noch die klassischen Wrapper sind oder ob die Modelle selbst all diese Grenznutzen schon so aufbereitet mitbringen, dass ich aus einer Google-App heraus,
Durchaus, ja.
aus einer welcher App auch immer heraus schon diesen Grenznutzen mitbekomme, vielleicht sogar auch komplett datenschutzkonform. Das kann heute, so weit kann keiner in die Ferne schauen. Das ist auf jeden Fall ein unglaublich schöner Wachstumsbereich in diesem, ich würde das jetzt mal individuellen Kontext, um es mal gedanklich ein bisschen besser greifbar zu machen, um es da aufzuhängen. Und mit June lässt sich übrigens genauso individuell nutzen, aber der wirkliche Grenznutzen einer solchen Plattformlösung ist natürlich der, dass wir für im besten Fall unterschiedlichste Teams eine gesamte Arbeitsumgebung stemmen, wo deren juristische Großprobleme so automatisiert bearbeitet werden, dass ganz vieles von den repetitiven Aufgaben, auf die ohnehin keiner Lust hat und für die du auch noch kaum Leute noch gewinnen kannst, aber auch Hochrec-Themen innerhalb einer Umgebung behandelt werden. Und das ist, wenn du so willst, könnte man jetzt hier als Begriff bei dem einen so die Individual-KI und hier könnte man vielleicht drunter schreiben die Prozess-KI. Also wenn es eher um große Prozesse geht. Das ist vielleicht ein ganz primärer Unterschied. Und da merkt man auch schon, der Use Case ist immer ganz entscheidend dahingehend, wo will ich eigentlich hin abbiegen. Aber beides schließt sich an der Stelle gar nicht aus.
Spannend. Ich würde gerne mal zum Thema Kollaborationen kommen. Da hatten wir ja vorher drüber gesprochen. Was verstehst du oder ihr bei June denn unter einer zeitgemäßen Kollaboration?
Also noch vor ein paar Jahren dachte ich, Kollaboration heißt, wir beide sitzen im selben Team. Und ich möchte jetzt irgendwie dem Patrick Prior was rüberschicken und will nicht unbedingt
Ja.
eine E-Mail dafür nutzen. Das war so früher für mich Kollaboration. Dann habe ich gelernt, vor allen Dingen Thema Dieselgate, dass Kanzleien schon vor 5 bis 7 Jahren gar nicht mehr so ganz klassisch mandatiert wurden, sondern sehr gern mal in Pyramidenstrukturen mit einer Lead-Kanzlei, mit einer mittleren Mittellayer und dann noch, sagen wir mal, Terminsvertretern vor Ort. Diese Konstruktionen wurden immer beliebter und sie sind auch nicht bei Dieselgate erfunden worden. Da wurden sie, sagen wir mal, populärer. Das war schon eine ganz andere Form von Kollaboration, weil mit einem Mal sind die Anwälte unterschiedlichster Couleur, mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten gezwungen, miteinander zu kommunizieren. Die sind für ein Ziel verantwortlich und werden im Zweifel von einem Mandanten auch dafür verantwortlich gemacht. Entschuldigung.
Ja.
Und weil ich schon Mandant sage, der Mandant, und das ist das, was, glaube ich, in den letzten 2 Jahren ganz massiv Fahrt aufgenommen hat, ist auch mittlerweile sehr, sehr mündig geworden. Der Mandant möchte reinschauen. Der Mandant möchte mitbestimmen, der Mandant möchte Daten mit anreichern und das ist ein Thema, das immer wieder an uns herangetragen wird. Wie kann das eigentlich sein, dass Kanzleien mit ihrer Software aus Daten, die uns betreffen, denn das sind ja Schriftsätze, die meinen Namen tragen, was ja gegen mich Klage, und jetzt extrahiert die Kanzlei daraus aber Daten und davon habe ich überhaupt nichts. Solche Themen kommen mittlerweile auf. Das heißt, die reichern dort ihren Datenpool an und im Zweifel machen sie ihre KI-Modelle noch viel schlauer. Was habe ich eigentlich als Rechtsabteilung davon? Das heißt, das ganze Thema Kollaboration hat sich komplett gedreht. Mit anderen Worten, also auch die Kräfteverhältnisse haben sich verändert. Man hat erkannt, Kanzleien müssen nicht nur untereinander, ohnehin in ihren Teams, in-house, das sowieso, aber auch untereinander, aber auch mit den Auftraggebern wirklich zusammenarbeiten. Und jetzt ist die große Herausforderung, wie schafft man das in einer Umgebung, ohne an der Stelle wirklich kein Datenschutzproblem zu haben, weil natürlich Kanzlei A nicht sehen darf, was B macht, nicht in deren Fristen rumwurschteln darf, etc. Und wir lösen das so, dass wir den gesamten Bereich der Kollaboration in Collab-Spaces unterteilen, das heißt, Kanzleien haben ihren eigenen Bereich, dort arbeiten sie so, wie sie es gewohnt sind. Alles, was sie aber an Informationen produziert, kommt im Großen und Ganzen zugute. Also nicht ihre Schriftsätze wandern nicht nach draußen, um Gottes Willen. Aber Daten, die erhoben werden, fließen genauso mit in ein gemeinsames Reporting des Mandanten ein, wie zum Beispiel die der Nachbarkanzlei. Und dadurch werden zum Beispiel Großprojekte überhaupt erstmal so datenmäßig aufbereitet, dass ich sie ohne jede Excel-Tabelle verstehen kann, die noch im schlimmsten Fall vor wenigen Jahren händisch gefüllt wurde. All das gibt es nicht mehr. Und das ist eigentlich die Form von Kollaboration, die man, wenn man heute ein bisschen diesen Rechtsmarkt nach vorne denken will, kommst du darum nicht mehr umhin.
Ja, du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen auch mehr auf die Seite der, ja, von euren Kunden gesprochen. Das wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Also ihr habt ja oft den Einblick bei euren Kunden, wie weit sind die denn in der Digitalisierung, in der Transformation, wie man es nennt, ja. Und du und deine Mitarbeiter könnt natürlich dann auch schauen, wo sind da vielleicht die Pain Points, wo sind die Sachen, wo viele Probleme haben vielleicht, ja, oder was eben bei vielen noch nicht stimmt, was man vielleicht auch, bevor man eine Software wie Jun dann einsetzt oder ähnliche Software, also das quasi, man wie man vorbereitet sein sollte. Ja, erzähl doch da mal ein bisschen was zu. Was hast du denn da so in den letzten paar Jahren erfahren und wie könnte man sich da besser vorbereiten?
Also es ist natürlich eine große Bandbreite und die spannenden Geschichten sind immer eher die negativ behafteten. Aber um mal nicht damit anzufangen, ich glaube, man muss ganz klar sagen, es gibt eine unglaubliche Entwicklung im Markt, der Reifegrad des Kunden ist heute ein ganz anderer als noch vor ein paar Jahren. Das Anspruchsdenken ist ein ganz anderes. Das ist eine sehr persönliche Einschätzung. Ich habe das Gefühl, Rechtsabteilungen sind unglaublich stark geworden, haben sich massiv entwickelt in diesem Bereich, zum Teil stärker als es Anwaltskanzleien tun, weil die sehr stark aus dem Use Case herauskommen. Eine Anwaltskanzlei kommt ganz oft noch aus dem, oh, jetzt brauchen wir alle auch KI-Gedanken heraus und der Einzelne mit seinem einzelnen Bereich kann nicht oft genug die gesamte Marschrichtung einer Kanzlei entscheiden. Da kommen wir auch schon zu einem Negativpunkt, der mir öfter mal auffällt. Da versucht man sicherlich über Partnergremien im Großen und Ganzen irgendeine tragende Entscheidung zu fällen. Das sind dann ganz oft Wrapper, die überall ausgerollt werden, auch total verständlich. Aber ich glaube, die individuellen Use Cases, die Kanzlei nach vorn bringen, die werden oft von Partnern gesehen, ob die dann aber im Partnergremium die Chance haben, das so zu platzieren, dass alle zustimmen, dass du irgendeine Lösung bekommst, die deinen Bereich nach vorn bringt. Das ist ein großes Problem, das aber, glaube ich, so mit den Machtstrukturen insgesamt in Kanzleien zusammenhängt. Ob sich da was ändert, das ist so die große Grundsatzfrage, wie die Frage nach der Billable Hour. Das sind halt so die Grundfesten von Kanzleien, wie sie über Jahrhunderte hinweg funktioniert haben. Die Alten haben irgendwie bestimmt, wie die Jungen funktionieren dürfen, die Partnergremium. Ja. Funktionieren nach ähnlichen Regeln und ich glaube, das Problem wird sich in irgendeiner Form lösen müssen, sonst bleibt es für Kanzleien schwierig und da sehe ich gerade Rechtsabteilungen in einem großen Vorteil, weil die wirklich ganz oft über den Use Case kommen. Die sagen ganz genau, an der Stelle brauche ich was, dort brauche ich was, da will ich einsetzen, dafür kriege ich jetzt auch ein Budget, weil das konnte ich ganz gut intern vermitteln. CFO hat es verstanden, jeder sagt, ihr sollt sowieso Profit Center sein, andere Entwicklungen.
Und das hat sich wahrscheinlich auch verbessert. Also mit dem Budget, das war total. Ja, vor vielen Jahren ein großes Problem. Da wurde ja lieber gesagt, naja, da stellen wir lieber jemand Neues ein, anstatt dass wir das Geld für eine anständige Software ausgeben, habe ich also öfter so gehört.
Das Spiel hat sich komplett gedreht. Ich würde mal sagen, natürlich ist immer noch im Procurement entscheidend, was kostet ein Pool, das ist ja völlig klar. Also in diese Entscheidung kommt man nicht umhin. Aber man fragt heute nicht mehr im ersten Gespräch, auch das hat sich übrigens wirklich verändert. Sehr am Anfang unserer Zeit waren Gespräche sehr oft gleich geprägt, auch auf Messen, dass so einer der ersten Sätze war, was kostet das denn? Standardsatz.
Ach ja, doch, ja.
Mhm. Am Stand, was kostet das denn? Ich muss wirklich sagen, mit dem Reifegrad der Entwicklung an Tech taucht diese Frage immer später auf, was sehr, sehr klug ist, weil die Leute stellen sich mittlerweile ganz andere Fragen. Die fragen sich, welche Arbeitsschritte sind wirklich entbehrlich? In welcher Form kann ich mein Team-Setup danach ändern? Was bedeutet das überhaupt? Welche Skills brauche ich für eine Implementierung, die ich vielleicht nicht habe? Kriege ich die bei euch? Und irgendwann mal kommst du natürlich auch in den Bereich Einkauf und musst dich mit einem Preis auseinandersetzen. Aber ich persönlich, und das sage ich nicht aus dem Grund, weil ich finde, über den Preis sollte man nicht zu früh reden. Das ist gar nicht das Thema. Der kommt ja eh irgendwann. Ich finde an dieser Entwicklung durchaus positiv, da sie viel stärker auf das Wesentliche fokussiert, nämlich die gesamte geistige Vorarbeit, die man machen muss, bevor man so einen großen Transformationsschritt angeht. Und da hat sich
Ich glaube, dass sich vor allem geändert hat, gerade an dem Beispiel, was ich meinte bei Rechtsabteilung bei Kanzleien, aber auch, dass heute nicht mehr gefragt wird, was kostet mich denn diese Software, sondern was kostet es mich, dass ich diese Software nicht habe.
Genau.
Ja? Das ist ja mittlerweile das Umdenken. Früher war es wirklich so, dass ich öfter gehört habe, ja gut, dann was kann die, das und das und das, ja gut, da können wir auch jemanden für einstellen, der macht das dann auch, ja. Dann haben wir den aber und dann war das so ein altes Modell, das war ja eingefahren. Und heute ist es echt so, es wird zwar noch überlegt, welche Software, das ist ja klar, dass man da vergleicht und so, aber im Endeffekt wird diese Software nicht mehr als Kostenfaktor gesehen, sondern vielmehr im Vordergrund, was sie denn an Kosten spart, nicht?
Wir Juristen haben ja doch einen Teil unserer DNA, der leider mit Opportunismus so ein bisschen überschrieben ist. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Es gibt große Modeerscheinungen, die wir dann so gern auch akzeptieren und auf die wir aufspringen, und eine davon ist, dass wir heute wissen, das sagt uns nicht nur ein Gartner, das kriegt man irgendwie eingeflüstert durch die Medien, dass für ganz bestimmte Tätigkeiten man eigentlich nichts mehr, kein Geld mehr verlangen darf, dass man ganz bestimmte Tätigkeiten auch nicht mehr nachbesetzt. Also das, was du gerade gesagt hast, früher hätte ich mir dann eben einfach jemanden geholt, der bei einem Massenprojekt jetzt anfängt, das Papier wegzuräumen. Heute weiß ich, das darf ich auch gar nicht mehr. Es ist nicht unbedingt immer die Digitalisierung, die uns schiebt. Manchmal finde ich, ist es auch so der Opportunismus, das ist jetzt bad, das macht man heute nicht mehr. Ich muss das anders denken. Und das ist uns, glaube ich, sehr zugute gekommen in den letzten 2 Jahren. Denn das haben wir Juristen verstanden. Die Billable Hours ist unter Druck, genauso wie diese herkömmlichen Associate-Modelle unter Druck kommen, dass ich mir da irgendwie 10, 20 junge Leute knechten kann. Das Bewusstsein der jungen Kollegen ist ohnehin mittlerweile ein anderes. Also da habe ich ein ganz gutes Momentum im Bereich Digitalisierung, vielleicht auch mal an den Grundfesten etwas zu ändern. Zumindest ist das so eine Wahrnehmung.
Ja, vielleicht abschließend noch, sind wir ja schon fast in die Richtung gegangen, zu dem Thema Trends. Ja, also technische Trends natürlich. Was siehst du da zurzeit als technischen Trend? Ich würde natürlich sofort als erstes sagen KI, das ist klar. Aber vielleicht kannst du es ein bisschen detaillierter noch was sagen. Und was siehst du, was da eine Weile vielleicht bleiben wird oder was auch wieder weggeht? Keine Ahnung. Was ist da so deine Ideen?
Also ich würde jetzt mal in der Hitparade vielleicht doch auch den zweiten und dritten und vierten Sieger mit aufzählen. Also ich denke, dass es immer noch ein Trend ist, auch wenn man es kaum für möglich hält, ist die Cloud-Plattform.
Die Cloud.
Das sage ich jetzt nicht, weil wir zufällig eine sind, sondern eine Cloud-native entwickelte Plattform. Also nicht eine On-Prem-Lösung, die mal, sagen wir mal, geistig in den 80ern entstanden ist. In den 90ern hat sie noch einen Spoiler bekommen. In den 1000ern hat sie eine neue Karosserie bekommen. Und jetzt überlegt man sich, die müssen wir jetzt irgendwie in die Cloud heben. Weil das ist ganz oft aus Kundensicht nicht ganz so angenehmes Erlebnis, würde ich sagen. Also Cloud-Native, eine Plattform, die wirklich entstanden ist von Entwicklern, die wissen, wie Cloud funktioniert, die eine typische Microservices-Struktur bauen, wie man es als Nutzer von der Anwendung kennt, wenn ich zum Beispiel online shoppen bin und eine Plattform habe, bei der ich ganz bestimmte Abläufe erwarte und auch weiß, wie sich sowas anfühlt. Und da spielen Bussysteme im Hintergrund eine Rolle, unterschiedlichste Microservices, die in Einklang gebracht werden müssen. Also eine Cloud-Architektur, die dafür bestimmend ist, dass ich auch in den nächsten Jahren auf ein Software-Experiment setze, weil das ist ja für den Kunden erstmal immer, von dem ich ausgehen kann, diese Entwicklung wird weiter Bestand haben. Und deshalb ziehe ich auf, weil an dieser Entwicklung rüttelt im Moment niemand, die wird weiter Bestand haben. Und der zweite Punkt, der ist natürlich mal abgesehen davon, dass wir miteinander anders arbeiten wollen. Wir möchten nicht mehr an einem Desktop sitzen, an einem Schreibtisch sitzen, der, keine Ahnung, 10 Toolsymbole hat. Also diese Point-Tools, die mich zu ständigen Wechseln wegen Medienbrüche und so weiter, das konnte man, glaube ich, Juristen noch lange Zeit abverlangen, wenn sie, sagen wir mal, technischer unterwegs waren, weil in den sauren Apfel haben sie gebissen. Das ist vorbei, das will keiner mehr. Man möchte holistische Lösungen haben, man möchte, dass unterschiedliche Tools miteinander interagieren können, also Schnittstellenthemen. Ich habe dort eine ganz andere Erwartungshaltung und ich glaube, das muss man heute einplanen und das darf ich auch als Kunde ansprechen und erwarten. Und der Platz 1 ist natürlich die KI und dort würde ich allerdings differenzieren. Denn es ist ein unglaublich weites Feld. Also wir haben bei Jun schon 2020 mit KI gearbeitet, aber es war eben kein Large Language Model, das erst später erfunden wurde oder besser gesagt auf den Markt kam. Und heute würde ich auch gar nicht mehr über den Assistant sprechen wollen, an den wir uns alle in irgendeiner Form gewöhnt haben, den übrigens immer noch viele gar nicht einsetzen und andere können ihn gar nicht mehr hergeben, sondern für mich gibt es eigentlich nur einen Trend und das sind die Agents. Und ich würde sagen, das agentische Arbeiten, dass sich grob gesprochen dadurch unterscheidet, dass der Assistent, eben wirklich der Assistent ist, der bildhaft gesprochen neben mir sitzt und der immer wieder eine Interaktion braucht. Dem sage ich so, kannst du das jetzt wegräumen? Okay, dann kommt er mit einem Ergebnis. Den hast du aber falsch abgeheftet. Mach das bitte nochmal, dann macht er das nochmal. Dann sage ich, kannst du das bitte da und da hinstellen? Nee, andere Reihe. Also ich bin so prompting-mäßig immer in der Interaktion. Diese Art von Assistenz, die wird bleiben, aber der Agent, der mit Large Language Models komplett anders umgeht, nämlich ein autonomes Arbeiten verspricht, dem ich eine Zielvorgabe machen kann, und sagen kann, du bewegst dich von A nach B und machst auf diesem Weg bitte Folgendes. Das ist wirklich ein Quantensprung. Das ist eine völlig andere Art von Arbeit. Und ich glaube, um dem Ganzen den Hut aufzusetzen, das Thema Multi-Agents wird das sein, was uns am stärksten beschäftigt. Die ziehen jetzt bei uns in die June gerade ein. Wir haben uns damit lang genug beschäftigt. Lang genug heißt Monate. Agentisches Entwickeln gibt es in Entwicklungsbereichen erst seit Monaten. Und der Agent als solcher ist, wenn ich es richtig sehe, hat er so ein bisschen das Licht der Welt für uns alle erblickt. Wie viele Monate werden es gewesen sein? 12, 14? Ich habe es jetzt nicht genau. Es ist alles noch sehr frische Materie. Und der Multi-Agent, der eigentlich nichts anderes bedeutet als, du bist in einer Plattform wie Joom und hast ganz bestimmte Themenbereiche, die du erledigen willst und du weißt, die Plattform anders zu tun. Zum Beispiel Schreiben miteinander zu vergleichen. Es kommt ein neues Schreiben rein und du weißt, du hast ganz ähnliche Sachen schon gemacht, du weißt nicht, wo die sind und du möchtest ganz bestimmte Parameter abgleichen. Kann eine Klage im Vertrag sein. Das geht heute in einem Assistent auch schon komplizierter. Da suche ich mir vorher das Schreiben, lade es in den Assistenten oder in den Wrapper und habe auch schon meine Möglichkeiten. Der Assistent geht jetzt aber viel weiter und Entschuldigung, der Agent geht viel weiter, erst recht der Multi-Agent, weil der orchestriert zum Beispiel über eine Plattform wie Joom diese unterschiedlichen Agents komplett autonom. Der sucht sich selber aus, was er braucht, um das von dir formulierte Bedürfnis zu befriedigen. Das musst du noch nicht mal besonders schön machen. Du schreibst halt rein, was du brauchst, und die Agents klären dann, ich sage das jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, für sich, du, wer ist denn jetzt von uns Fünfen dran? Wer muss denn hier für den Patrick gerade dran und Job erledigen? Und dann sind das unterschiedlichste Themen. Einer sucht, der andere bewertet das Gefundene, der dritte muss vielleicht was extrahieren, der vierte muss es für dich vielleicht sichtbar machen und der fünfte muss vielleicht im Workflow ein Schreiben daraus produzieren oder ein Team benachrichtigen. Und diese geschlossenen Prozesse, so ein bisschen wie ein Teil einer Produktionsstraße in der Automobilproduktion, diese tolle Welt zieht jetzt in unseren juristischen Workflow ein. Und das ist beachtlich. Und damit ist das Hochrecht überhaupt nicht weg. Das heißt, der Anwalt kann das, was ihn am meisten ausmacht, das macht er weiter. Aber große, komplexe Teile, lassen sich so durchautomatisieren, dass ich wirklich einen ganz enormen Effizienzgewinn habe. Und es wird sowieso kommen. Also man bräuchte sich jetzt nicht mal fragen, in welchem prozentualen Bereich das liegt, sondern die Entwicklung ist an der Stelle, glaube ich, völlig, völlig vorgezeichnet.
Ja, ich wollte dich gerade noch fragen, ob du ein Beispiel hast, aber du hast es ja dann selber schon erläutert, was diese multimodalen sind sie ja auch dann. Also das heißt, sie können ja auch Bilder auswerten oder Grafiken auswerten, also eingescannte Dinge und so weiter, das ja sowieso.
Ganz genau, ganz genau.
Und was die so alles ungefähr können. Ich glaube, es ist sowieso immer gut und das ist jetzt nicht nur bei June, sondern das würde ich immer sagen, dass man natürlich als Anwalt, als Unternehmensjurist versucht, immer Software zu testen. Das kann man ja bei euch auch, ja, indem man mal anfragt und dann wird was vorgezeigt, ja. Und das sollte man auf jeden Fall im Minimum tun, wenn man jetzt vielleicht in seinem Daily Work, Work-Life quasi Balance, ja, immer noch so ist, dass man sagt, naja, ich habe aber nicht mal Zeit, was Neues zu testen, um etwas viel Besseres zu bekommen. Das ist ja quasi schon absurd, aber oft ist es ja so, ja, dass die Menschen, also ich kenne mehrere Anwälte, die so sind, die sagen, ich habe gar keine Zeit, was zu testen. Ja, aber du hast keine Zeit, was zu testen, was dich vielleicht 2 Stunden kostet, es zu testen, aber
wir testen,
tausende Stunden kostet, ne, um es besser zu werden, ja.
Also wir machen das auch nicht mehr so, Patrick, weil das ist ein ganz beliebtes Problem. Du stellst, keine Ahnung, dann im ganzen Team eine Testumgebung zur Verfügung und du merkst nach einer Woche, das ist ja spannend, wie viele sich hier gerade eingeloggt haben. 0,0. Solche Effekte hast du.
Ah, sieh mal. Spannend.
Ja, das ist wirklich so. Das Interesse ist aber gar nicht geringer. Sondern das hängt
das
natürlich
heißt, was empfiehlst du denn dann quasi,
ja, wenn man sich damit beschäftigen so blödes, möchte? Nicht so ein blödes Verantwortungsvakuum herstellen. 30 Leute eine Testumgebung geben, wer macht denn das? Also, keine Ahnung, wenn eine 4-köpfige Familie ein Auto kauft, dann werden auch nicht 4 Leute das Auto testen.
Ja, richtig.
Also das würden wir nicht tun. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die muss ich vorkonfigurieren lassen oder vielleicht auch ganz aus der Hand geben. Dann kauft halt die Mutter das Auto oder der Vater das Auto, die treffen die Entscheidung. Aber dass jeder jetzt eine Probefahrt macht, ich glaube, das ist ja ungewöhnlich und das Beispiel hinkt an vielen Stellen.
Das wird auch nicht funktionieren, ja.
Würde auch nicht funktionieren und ich glaube, es geht damit los, planvoller umzugehen. Also ganz oft glauben wir Juristen so, wenn ich so einen Test anfordere, habe ich so ein Häkchen auf meiner Checkliste abgehakt.
Ja.
Ist aber nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist zu wissen, wo will ich eigentlich ankommen? Was ist der Ziel des Einsatzes einer Lösung? Und viel wichtiger ist es, wäre es zum Beispiel zu sagen, wir möchten eigentlich gar nicht selbst testen, weil wir wissen, welche Lösungen sind anspruchsvoll. Können Sie denn nicht zu uns kommen und wir testen das mal zusammen? Das wäre doch viel schöner. Mhm. Sowas bieten wir an.
Das bietet ihr auch an.
Das ist eine komplett andere Kiste. Dann sitzt du im Zweifel sogar daneben. Vielleicht ist es online, vielleicht ist es auch physisch. Das haben wir alles schon gemacht. Und
das ist
dann tauchen ganz andere Fragen auf und ganz anderes. Du kriegst ja auch in der Regel in einem Autohaus nicht das Auto ganz allein, sondern irgendjemand betreut dich bei diesem Prozess.
Ja.
Und wir glauben aber, das ist so eine Plattform wie June zu holen, das ist so wie eine Wetter-App. Die lade ich mir runter und dann kann ich mit einem Plus noch eine weitere Stadt eingeben und dann sagt die mir, wie kalt es dort ist.
Dafür ist es zu komplex.
Es ist wahnsinnig komplex, was wir Juristen wollen, weil wir können ja auf der einen Seite sagen, unsere Stunden sind die teuersten. Und beim Thema Tech denken wir aber, da muss es aber das Allerleichteste von der Welt sein. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, das kann ja nicht sein. Das passt ja gar nicht. Ja, aber spannend, dass wir das nochmal geklärt haben, wie du denkst, dass der beste Weg ist, mit sowas anzufangen. Ja. Also Björn, vielen Dank für deine Zeit und war sehr spannend. Danke dir.
Danke dir. Ciao, Patrick.